Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger und mein heutiger Gast investiert im Energiesektor und zwar in Early-Stage-Unternehmen, also Firmen, die noch sehr am Anfang stehen und auf neue Innovationen setzen, worauf man da achten muss und worauf man sich auch verlassen kann, wenn noch kein langer Track Record da ist. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Felix Krause, Managing Partner bei Vireo Ventures. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Sabine, danke, dass ich hier sein darf.
So, wir sind im Venture-Bereich, da wird geduzt. Ich habe gelernt, Felix duzt eigentlich 99% der Menschen, die er trifft.
Genau.
Deswegen machen wir das auch hier so, damit es nicht totales Verstellen wird. Und Felix, du hast auch Erfahrung im Corporate Venturing, bist jetzt aber mit Vireo Ventures aktiv. Das ist ein Fonds, der hat sich Artikel 9 der Offenlegungsverordnung unterworfen, sage ich mal. Ihr investiert in Early-Stage-Firmen, also in Unternehmen, die noch sehr jung sind. Normalerweise, wenn man jetzt investiert, guckt man sich ja so Sachen an wie Umsatzentwicklung, Gewinnentwicklung und so weiter. Das ist im Early-Stage-Bereich etwas schwieriger, weil schlichtweg oft noch gar nicht so vorhanden in dieser Art und Weise.
Genau so ist es.
Eher unmöglich. Wie orientiert ihr euch denn? Ihr wollt ja auch nicht einfach Geld irgendwo ins Loch werfen und dann ist es perdu. Wie guckt man und was sind die entscheidenden Faktoren, wenn ihr eben noch nicht eine langjährige Zahlenreihe habt, wo ihr ein bisschen im Excel mit rumdrehen könnt?
Sehr gute Frage. Vielleicht ganz kurz zu uns. Wir investieren in die Hypothese der allelektrifizierten Welt, angetrieben bei erneuerbaren oder von erneuerbaren Energien. Und wir suchen die Startups, die diese allelektrifizierte Welt orchestrieren. Das ist auf der einen Seite sehr technisch, auf der anderen Seite müssen die Produkte auch verkauft werden. Und wie du gesagt hast, wir können uns bei den meisten Investitionen, die wir tätigen, nicht auf die Vergangenheit beruhen oder beziehen und sehen, alles klar, die Firma hat den und den Umsatz in den letzten 5 Jahren gemacht, so ist die Entwicklung, sondern wir schauen uns meistens Firmen an, die 1 Jahr plus minus alt sind und dementsprechend noch sehr wenig in der Beziehung vorweisen können. Das heißt, für uns ist das Team mit der ausschlaggebende Faktor. Wir wollen auf der einen Seite, wir investieren in softwarebasierte Unternehmen. Das heißt, wir suchen im Gründungsteam oder im Gründungsmanagement eine sehr starke Tech-Komponente, jemand, der wirklich das, was versprochen wird, umsetzen kann auf der Tech-Ebene, aber auf der anderen Seite auch eine Person, die dieses Produkt verkaufen kann, beziehungsweise auch relativ schnell in die Iteration mit potenziellen Kunden geht. Denn gerade in Deutschland haben wir das Problem oder die Herausforderung, dass wir gerne perfektionistisch sind. Das heißt, wir bauen ein Produkt, bis es mehr oder weniger fertig ist und sprechen dann zum ersten Mal mit dem potenziellen Kunden und stellen von dann fest, das funktioniert leider gar nicht. Das heißt, wir suchen die Teams, die in diese Iteration mit den potenziellen Kunden so schnell wie möglich gehen. Und das ist dann für uns auch ein Zeichen, dass es dieses Team, wir nennen das Hustler-Gen hat, dass das wirklich bereit ist, jeden Stein umzudrehen und wirklich für den Erfolg kämpft.
Wie findet man die denn?
Das ist eine sehr gute Frage. Jeder von uns Gründungsmitgliedern von Vireo Ventures ist seit über 10 Jahren im Energiemarkt tätig. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein sehr großes Netzwerk in die Energiewelt hinein, was uns dann auch wieder ermöglicht, Startups mit der klassischen Energiewelt zu verbinden. Auf der anderen Seite arbeiten wir viel mit großen Veranstaltungen, zum Beispiel SmartAI oder der E-World oder großen Messen im Energiesektor zusammen und veranstalten für diese Messen die Startup-Wettbewerbe, Startup-Pitches. Dadurch sehen wir alle Startups, die sich bewerben. Wir nutzen künstliche Intelligenz, wie die meisten sicherlich auch, um Unternehmen direkt nach der Gründung zu finden über das Scrapen von Handelsregistereinträgen, LinkedIn und so weiter. Um dadurch dann, wenn wir interessante Teams darüber identifizieren, die direkt anschreiben zu können und mit denen dann in Kontakt treten.
Aber das heißt, ihr guckt weniger auf Produkte, Technologien im ersten Schritt, sondern ihr guckt stark auch auf Menschen.
Wir gucken sehr stark auf Menschen. Das Produkt steht, also anders, die Lösung ist natürlich wichtig. Jedoch in der Phase, in der wir investieren, werden die meisten Teams nicht mit der Lösung, die sie ursprünglich vorgestellt haben, durchs Ziel gehen. Das heißt also den ultimativen Unternehmensverkauf realisieren, sondern es ist ein Interagieren im Markt. Selbstverständlich, wir gucken darauf, dass unsere Investmenthypothesen getroffen werden. Also wir würden jetzt nicht in ein Startup investieren, was nicht an dieser Orchestrierung der allelektrifizierten Welt arbeitet. Aber wir sind der Meinung, gerade in dieser frühen Phase, wenn das Team nicht agil genug ist, festzustellen, dass sie vielleicht falsch abgebogen sind, dass der Markt sich weiterentwickelt hat, dann wird es nicht zielführend sein. Sprich, Produkt ist total wichtig, damit wir überhaupt das Team weiter angucken. Aber dann in der Investmententscheidung spielt das Team die größte Entscheidungsrolle.
Das heißt, man würde im Prinzip dann einem guten Team zutrauen, wenn die mal irgendwie nachschärfen müssen, dass sie ein marktfähiges Produkt hinbekommen. Eher als dass man sagt, ich habe ein super Produkt, aber das Team bringt es nicht über die Ziellinie.
Wir haben in der Vergangenheit, auch als wir aus dem Corporate raus sind und dann bevor wir Vireo als Fonds aufgelegt haben, privat in 19 Startups investiert und hier ein- bzw. zweimal die Lösung vors Team gestellt und uns dann entschieden, in eine großartige, unserer Meinung nach, Lösung zu investieren, hatten aber beim Team vielleicht 2, 3 Fragezeichen. Interessanterweise, nach nunmehr 4,5 Jahren Laufzeit dieses Pre-Funds, stellt sich raus, dass gerade die Teams, die agiler sind, im Verhältnis zu den Teams, die eine großartige Lösung hatten, wo wir aber Fragezeichen hatten, die Teams stärker sind, einfach signifikant besser performen.
Jetzt hast du schon 1, 2 Punkte angesprochen. Zum einen sagtest du vorhin, du hast auch seit 10 Jahren schon plus minus im Markt unterwegs. Du hast auch selber schon Startups mit gegründet. Und du hast auch schon gesagt, als wir aus dem Corporate raus sind, sprich, du warst im Corporate Venturing tätig mit einigen auch deiner jetzigen Kolleginnen und Kollegen. Das dröseln wir mal noch ein bisschen auf. Wir fangen mal an bei deinen eigenen Startup-Erfahrungen. Was mich interessieren würde, hilft es, wenn man, jetzt bist du ja sozusagen auf der Gegenseite, jetzt gibst du Geld, hilft es, wenn man diese Gegenperspektive kennt, wenn man so einen Pitch auch mal aus einer anderen Sichtweise begleitet hat?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Gründen an sich wird sehr häufig glorifiziert. Man liest die großartigen Artikel über Exits, über große Bewertungsrunden und kriegt eigentlich nur die positiven Nachrichten mit. Aber selber miterlebt zu haben, wie schwierig es ist, Insolvenzen abzuwenden, eigentlich schon zum Handelsregister gehen zu müssen, weil es halt dann doch nicht klappt, aber irgendwie weitermachen und diesen kontinuierlichen Druck, den jetzt auch unsere Gründerinnen und Gründer spüren, selber erlebt zu haben, auch dass Dinge im Team nicht funktionieren, das verbindet einfach mit den Teams, in die wir investieren. Was wir versuchen, ist, dass wir die Entrusted Party der Gründerinnen und Gründer werden, dass sie uns anrufen können oder sich jederzeit melden, wenn sie irgendwo eine Herausforderung haben, dass wenn sie unsicher sind, nicht nur im Rahmen von strukturierten Board-Meetings, sondern gerade weil wir selber gegründet haben, weil wir wissen, durch welche schwierigen Situationen wir auch persönlich in dieser Zeit gegangen sind, dass wir das mit denen spiegeln können und im Zweifelsfall einfach nur ein offenes Ohr haben und zuhören können, ja.
Danach warst du auch im Energiebereich im Corporate Venturing unterwegs, also sprich in den, sagen wir mal, Venture-Armen von großen Konzernen. Ihr habt ja jetzt auch große Corporate Venture-Investoren selber im Fonds, also eine Verbund Ventures ist drin, die NBW Ventures ist bei euch investiert.
New Ventures, genau.
Wie kannst du deine Erfahrung mitnehmen? Also du weißt ja, wie die Prozesse in diesen Units ablaufen. Du hast da selber gearbeitet. Und wie kam dann auch der Schritt zu sagen, ich gehe da raus aus diesem Corporate-Umfeld und mache was Eigenes und nehme auch noch ein paar Kolleginnen und Kollegen mit auf dieser Reise? Wie kam dieser Übergang?
Ich war bei Innogy Ventures, damals Innogy, einer der größten Energieversorger Europas. Wir hatten extrem viel Freiheit und haben sehr autark vom großen Konzern investieren dürfen und hatten trotzdem den Konzern als Backup. Als Ressource konnten Startups hier vorstellen und hatten eine super Zusammenarbeit. Und dann im Rahmen der Übernahme der Innogy durch die E.ON gab es einfach Reibungsherausforderungen. Und dann habe ich mich, aber auch meine Kollegen und Mitgründer von Vireo entschieden, dass es Zeit ist, was Eigenes zu machen. Dadurch, dass wir selber bei einem CVC waren, können wir natürlich unsere Erfahrungen, die guten und auch die vielleicht herausfordernden Erfahrungen mit unseren aktuellen Investoren spiegeln und versuchen, Dinge, die uns damals gestört haben, auch bei den Investments, die wir getätigt haben oder in der Art, wie wir mit der Mutter zusammengearbeitet haben, besser zu machen und mehr Transparenz für unsere Investoren, aber auch insbesondere für die Corporate-Investoren einzubauen und so zu berücksichtigen, was deren Bedürfnisse und Herausforderungen sind.
Man hat, das ist jetzt aus dem Leben einer Journalistin, immer so ein bisschen den Eindruck, wenn es gut läuft, dann stellen die großen Corporates ihre Venture-Programme auf jede Bühne und sprechen da ausführlich drüber. Und wenn es nicht so läuft, dann werden diese Investitionen stillschweigend runtergefahren oder die Startups zum Teil auch eingestellt. Das erfährt man allenfalls durch Zufall. Sind das tragische Einzelfälle oder kann man schon sagen, die Grenze zum Marketing ist mitunter ein wenig fließend in diesen Dingen? Ohne es pauschalisieren zu wollen, es gibt sicherlich solche und andere, aber das ist der Eindruck, der mitunter entsteht.
Also es ist in der Tat so, dass natürlich, wenn viel Kapital vorhanden ist, gerne solche Corporate Venture Units aufgesetzt werden. Und wenn Kapital short, also wenn nicht genug Kapital zur Verfügung steht, dass eine der ersten Möglichkeiten ist, zu kürzen. Also gibt es ja ein anderes großes Beispiel hier in Frankfurt, wo gerade Diskussion läuft, ob man den CVC fortsetzt oder nicht, obwohl er sehr erfolgreich ist. Ich glaube, es hängt ein bisschen auch davon ab, wie diese CVCs aufgesetzt sind, also wie unabhängig die Einheiten agieren können. Wir haben mit denen, die in uns investiert haben, zumindest das Glück, dass alle langfristig aufgesetzt sind. Und damit dann auch den Startups, in die wir investieren, wo wir dann zusammenarbeiten zwischen Corporate und dem Startup, ermöglichen oder versuchen zu ermöglichen, eine gewisse Kontinuität uns versprechen. Ob es dann tatsächlich die gesamte Laufzeit des Fonds so sein wird, das weiß niemand. Aber wir versuchen schon, mit Partnern zusammenzuarbeiten, wo wir der Meinung sind, dass die Wahrscheinlichkeit der Kontinuität sehr hoch ist.
Zumal ihr sonst wahrscheinlich auch irgendwie ersetzen müsstet oder...
Genau.
Laufzeit ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Nimm ich mal mit, wie lang ist die Laufzeit angesetzt? Wie viele Unternehmen wollt ihr auch gerne aufnehmen im Portfolio? Du sagtest schon, es gab so eine Pre-Phase, wo ihr als Gründer sozusagen schon mal ein paar Sachen euch angeschaut habt, ein paar Sachen investiert habt auch. Wie soll idealerweise das Wunschportfolio aussehen?
Das Wunschportfolio besteht nur aus Gewinnern.
Ja. Und macht einen Hockeystick, genau.
Ausschließlich, genau. Unser Pre-Fund, das haben wir privat gemacht, das hat eigentlich nichts mit dem Fonds, den wir dann im November 2022 aufgelegt haben, zu tun. Der Fonds wird in 30 europäische softwaregetriebene Frühphasenunternehmen investieren. Wir haben aktuell 16 Portfoliofirmen, arbeiten gerade an der 17. Und der Fonds hat eine Größe von 50 Millionen. Das heißt, wir investieren pro Firma 1 bis 2 Millionen Euro.
Und wie ist dann die Renditeerwartung? Was glaubt ihr? Und wie geht man auch mit Risiken um? Die sind ja jetzt in dem Bereich signifikant höher als in späterphasigen Investitionen auch. Wie pegelt man das aus?
Die Renditeerwartung ist im Bereich Venture Capital natürlich sehr volatil. Nichtsdestotrotz, wir versuchen durch unsere Erfahrungen in der Energiewelt, dass wir viel gesehen haben, dass wir auch viele Dinge gesehen haben, die vielleicht auf dem Papier toll aussehen, aber aufgrund von Regulatorik oder Marktzugängen nicht funktionieren, das Risiko zu reduzieren. Wir planen mit einem MOIC, also Money on Invested Capital, von 3,3, 3,5 ungefähr, durch eine Portfoliostrategie. Das bedeutet aber auch, dass jedes einzelne unserer Startups eine 15- bis 20-fachung seines ursprünglichen Werts erreichen muss, damit wir die Firmen, die uns leider nicht bis zum Ende begleiten werden, ausgleichen können. Und somit fallen viele Unternehmen, die wir kennenlernen, die großartige Geschäftsmodelle haben, großartige Teams haben, raus, weil sie einfach nicht in diesen Hockeystick kommen können, weil sie eher einen klassischen Mittelständler aufbauen, weil sie sehr stark auf einen Dividendenplay gehen. Großartige Unternehmen, die aber nicht geeignet sind für das klassische Venture Capital Investment Scheme.
Wie eng arbeitet ihr denn mit euren Investoren aus dem Corporate Venturing zusammen? Das kann ja durchaus mal Schnittmengen geben. Da sind ja auch Unternehmen aus dem Energiebereich beispielsweise dabei. Da könnte es ja auch mal sein, dass vielleicht auf strategischer Ebene man sagt, dieses Investment, was wir jetzt über den Fonds eher mittelbar getätigt haben, wäre vielleicht auch aus anderen Gründen interessant oder wir könnten uns da eine Kooperation vorstellen oder womöglich gar eine Übernahme. Wäre sowas denkbar, dass quasi ein Venture, ein Corporate Venturist, der in eurem Fonds ist, irgendwann sagt, das kaufe ich da jetzt raus?
Das können wir nie ausschließen. Was aber das Ziel ist, ist, dass die Unternehmen am freien Markt verkauft werden und jeder, der bei uns investiert hat, hat kein Right of First Refusal oder sonst irgendwas. Das heißt also, sie müssten sich immer dem Marktwettbewerb stellen. Grundsätzlich arbeiten wir sehr eng mit unseren Investoren zusammen, nicht nur mit den Corporates, sondern wir haben etwas über 70 Investoren bei uns im Fonds. Die meisten davon kommen aus dem Energiemarkt und wir sehen unsere Investoren als unseren Superpower, denn wir teilen unseren Dealflow, kuratierten Dealflow einmal im Monat mit unseren Investoren, stellen die Unternehmen vor, die wir uns anschauen und geben dann jeden Monat ein Update, wie sich diese Firma entwickelt hat, stellen darüber hinaus Firmen vor, die für uns vielleicht nicht gepasst haben, weil sie kein VC-Case sind, weil sie zu weit sind, zu hardwarelastig, was auch immer. Aber versuchen, unseren Investoren hier auch eine Möglichkeit zu geben für strategische Partnerschaften, gegebenenfalls auch für Co-Investments oder später gerade die größere Tickets schreiben, für Follow-on-Investments. Und selbstverständlich ergeben sich sehr schnell daraus auch Zusammenarbeiten. Also nicht nur mit den Corporates, sondern auch mit kleineren, die sagen, ah, das ist total spannend. Wir bauen hier gerade einen Solarpark und ich brauche jemanden, der meine Batterien managt. Das Unternehmen klingt total spannend. Könnt ihr mich mit denen verbinden? Und wir sehen unsere Rolle vor allen Dingen als Netzwerk. Also wirklich die Investoren bei uns mit Startups aus unserem Dealflow so schnell wie möglich zu verbinden, was dann auch für uns die Due Diligence deutlich einfacher macht. Denn ein Startup, was schon mit einem unserer LPs zusammenarbeitet oder Gespräche zumindest führt, da kriegen wir ja ganz viel Feedback auch. Wie machen die das? Wie läuft das? Wie gut sind die Daten? Und gleichzeitig erhält das Startup einen potenziellen Kunden. Selbst wenn wir nicht investieren, hat das Startup auch gewonnen, weil es hat vielleicht ein oder zwei neue Kunden gewonnen.
Wie kam das, dass du dich gerade in die Energiebranche so reingefuchst hast, als du angefangen hast? Du hättest ja auch sagen können, Maschinenbau, Automotive, Pharma, wieso gerade dieser Bereich?
Tatsächlich wie die Jungfrau zum Kinde. Ich war bei Philips und habe mit meinem Kollegen Dirk mir die Welt der Startups angeguckt, weil wir immer mit dem Gedanken gespielt haben, uns selbstständig zu machen. Und dann kam 2009 der große Boom im Bereich Photovoltaik und wir haben die Möglichkeit gesehen, uns in diesem Bereich selbstständig zu machen, Geld zu verdienen und gleichzeitig was Gutes zu tun. Also wir wollten Geld verdienen, das war definitiv die Motivation eins, aber wenn wir schon Geld verdienen, dann wollen wir auch was Gutes tun und haben dann angefangen, Solaranlagen zu bauen. Also es ist wirklich eher dem Zufall geschuldet, aber dann auch dem Bewusstsein, wenn ich schon was mache, dann wäre es auch schön, wenn dabei noch was Positives passiert.
Hat es auf beiden Ebenen geklappt?
Ich denke schon, ja. Aber das ist tatsächlich auch das, was wir, also du sprachst vorhin an, wir sind SFDR Artikel 9 Fonds, aber wir suchen, oder nicht aber, sondern wir suchen Startups, die Impact haben, aber wir suchen Gründerinnen und Gründer, die Geld verdienen wollen. Wir erwirtschaften Rendite und gleichzeitig was Gutes tun. Also für uns sind Teams, die bei denen der Impact im Vordergrund steht, schwieriger als Teams, die sagen, nee, das ist eine Riesenopportunität und ich will richtig Geld verdienen und gleichzeitig baue ich halt so und so viel Solaranlagen und spare dadurch CO2 oder manage Batterien, aber ich bin in diesen Markt gegangen, um Geld zu verdienen. Das sind die Teams eigentlich, die wir suchen.
Das heißt, man braucht schon eine Monetarisierungsstrategie, es ist nicht nur Weltenrettung.
Zu 100%.
Jetzt siehst du ja wahnsinnig viel. Gibt es eine Technologie, wo du sagst, das hat mich zuletzt umgehauen oder irgendwas, wo du sagst, das könnte richtig, richtig cool werden? Irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat?
Ich glaube, das wir verfolgen das alle. Künstliche Intelligenz ist das große Thema seit jetzt 2,5 Jahren, seit dem ChatGPT den ChatGPT veröffentlicht hat. Und was ich mit der künstlichen Intelligenz machen kann, welche Menge an unstrukturierten Daten, unstrukturierten Verknüpfungen, was ich hier raus lesen kann, das ist gerade für uns in der Energiewelt essentiell, denn wir haben sehr, sehr viele Variablen. Wir müssen ein sehr komplexes Stromnetz managen. Und wenn ich aus diesen ganzen Daten Vorhersagen treffen kann, wie sich das Stromnetz der Energiepreis in einem bestimmten Punkt in Europa verhalten wird, dann kann ich diese Aussagen monetarisieren. Das konnte ich vor 2-3 Jahren, war das einfach noch nicht möglich. In der Theorie konnte ich es, aber es fehlte der Algorithmus und es fehlte der Computing Power. Beides habe ich jetzt. Das sind Riesentrends. Anderes großes Thema ist das Thema Sicherheit, Cybersecurity für gerade Distributed Energy Assets, also die für Photovoltaikanlagen, für Windkraftanlagen, aber auch für die ganzen Batterielösungen, die wir jetzt sehen. Das ist auf jeden Fall noch nicht perfekt. Und hier wird sich in naher Zukunft sehr viel tun.
Super spannendes Feld. Wenn du zum Abschluss mal die Arbeit im Startup als Gründer, die Arbeit im Corporate Venturing und die jetzt als, sagen wir mal, als Fondsmanager ranken müsstest, was macht am meisten Spaß?
Ich glaube, alles macht zu seiner Zeit Spaß. Grundsätzlich würde ich sagen, das, was ich jetzt mache, macht am meisten Spaß, weil ich das Glück habe, mich jeden Tag mit unglaublich intelligenten und ambitionierten Gründerinnen und Gründern zu treffen und mich in Dinge hineinzuarbeiten, von denen ich vor ein paar Tagen noch gar nicht wusste, dass sie existieren. Sprich, es ist eigentlich, als würde ich die ganze Zeit zur Schule gehen, weil ich lerne jeden Tag was Neues und ich bin jeden Tag herausgefordert, mich in was Neues hineinzudenken. Das ist unglaublich, das ist gigantisch.
Und es gibt auch noch Geld dafür.
Und es gibt auch noch Geld dafür.
Wunderbar. Ich glaube, dieser Enthusiasmus ist rübergekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Podcast. Das war Felix Krause, Managing Partner bei Vireo Ventures. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Wir schauen auch in dieser Ausgabe natürlich darauf, was die Branche sonst noch bewegt. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir schauen mal zunächst nach Großbritannien. Da will London die grüne Taxonomie stoppen. Was war denn da ursprünglich überhaupt die Idee dahinter?
Die britische Taxonomie sollte festlegen, welche wirtschaftlichen Aktivitäten tatsächlich als umweltfreundlich gelten können. Damit wollte man Investoren Orientierung bieten, um Kapital gezielt in grüne Projekte zu lenken. Es ging also um ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit als Basis für klimafreundliche Investitionen und einen transparenten Finanzmarkt.
So, und jetzt hat die Regierung das Projekt aber wieder aufgegeben. Warum das denn?
Nach einer öffentlichen Konsultation kam die Regierung zum Schluss, die Taxonomie wäre zu aufwendig in der Umsetzung. Viele Beteiligte sahen sie als zu komplex, zu abstrakt, gerade für kleinere Unternehmen und Anleger schwer verständlich. Statt mehr Transparenz hätte sie womöglich eher neue Unsicherheiten geschaffen. Deshalb zieht die Regierung die Notbremse und will sich auf einfachere, praktikablere Lösungen konzentrieren.
Und was bedeutet das jetzt für die Unternehmen und die Anleger in Großbritannien?
Einerseits fällt ein regulatorischer Rahmen weg, der für Klarheit sorgen könnte. Andererseits ist die Bürokratie geringer. Aber genau das bringt die Gefahr von Greenwashing, also dem Schönreden von angeblich grünen Investitionen. Ohne verbindliche Kriterien wird es schwerer, Nachhaltigkeit glaubwürdig nachzuweisen. Das könnte langfristig Vertrauen kosten, bei Kunden ebenso wie bei den Kapitalmärkten.
Es ist Sommer und der eine oder andere heiße Tag, den hatten wir auch in Frankfurt schon. Jetzt gibt es eine neue Studie der Allianz und des WEF und die besagt, Hitze ist gefährlicher als andere Wetterextreme. Wolf, warum ist das so?
Hitze ist ein stiller Killer. Während Stürme und Überschwemmungen sichtbare Schäden verursachen, bleibt Hitze oft unterschwellig, aber tödlich. Sie belastet den Kreislauf, fördert Herz-Kreislauf-Erkrankungen und trifft vor allem ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke. Weltweit fordert sie mehr Todesopfer als jede andere Wettererscheinung und das Jahr für Jahr. Das Problem, viele sehen in Hitze eher Sommerwetter als eine ernste Gefahr.
Und welche Folgen hat Hitze dann für die Wirtschaft?
Große Folgen. Hitze drosselt die Leistung bei Mensch und Maschine. Bei Temperaturen über 30 Grad sinkt die Produktivität, besonders in körperlich fordernden Jobs, Bau, Landwirtschaft, Transport. Arbeitszeiten werden gekürzt, Lieferketten geraten ins Stocken, Infrastruktur kommt in ihre Grenzen. Hitze sorgt nicht nur für Krankheitsausfälle, sondern auch für Stillstände und das kostet Unternehmen Milliarden weltweit.
Jetzt ist ja die große Frage, wie gut sind wir denn auf Hitzewellen vorbereitet? Das Phänomen kommt ja immer wieder auf.
Noch sehr schlecht vorbereitet. Viele Städte haben keine Hitzeaktionspläne. Es fehlen schattige Orte, grüne Flächen, klimafreundliche Architektur. Auch Unternehmen haben kaum Strategien, wie sie mit heißen Tagen umgehen können. Und in vielen Ländern gibt es kaum gesetzliche Vorgaben zum Schutz von Beschäftigten bei hohen Temperaturen. Dabei ist klar, die Hitzewellen werden häufiger und sie treffen uns jedes Jahr härter.
Es wird ja viel und oft gemeckert über Nachhaltigkeitsregeln. Jetzt gab es aber mal ein Statement einiger großer Unternehmen, die sich etwas positiver geäußert haben. Wolf, was war denn deren zentrale Botschaft?
Die Unternehmen, darunter bekannte Namen wie Allianz, ING und Nestle, machen deutlich, Nachhaltigkeitsregeln sind kein Klotz am Bein, sondern ein wichtiges Werkzeug. Sie fordern Verlässlichkeit statt Rückschritte. Ihrer Meinung nach braucht es klare Berichts- und Sorgfaltspflichten, um frühzeitig gegenzusteuern, bevor ökologische Schäden noch drastische Eingriffe notwendig machen.
Das ist ja im Prinzip auch ein bisschen ein Statement gegen die Deregulierung, die wir ja an vielen Stellen sehen. Das heißt, die Deregulierung lehnen diese Unternehmen ab, kann man sagen.
Weil sie langfristig denken. Wer jetzt Berichtspflichten zurückfährt, spart vielleicht kurzfristig Kosten, riskiert aber langfristig noch viel höhere Schäden. Das Bündnis warnt. Wenn Regulierungen ständig geändert werden, entsteht Rechtsunsicherheit. Unternehmen können nicht solide planen und investieren dann auch weniger in Klimaschutz und nachhaltige Lieferketten. Deregulierung wäre also ein Eigentor für die Wirtschaft selbst.
Das ist ja in dieser Art als Aufruf eher ungewöhnlich, oder?
Das stimmt. Er kommt nicht von Umweltverbänden oder NGOs, sondern direkt aus der Mitte der Wirtschaft. Das zeigt, viele Firmen sind längst weiter als die politische Debatte. Sie sehen Nachhaltigkeit nicht als Belastung, sondern als Zukunftsaufgabe. Und sie fordern stabile Regeln, nicht weil sie müssen, sondern weil sie überzeugt sind. Nur so bleibt der Standort wettbewerbsfähig und glaubwürdig.
Kurz vor Beginn der politischen Sommerpause waren ja erneuerbare Energien nochmal ein Thema im Bundestag. Wolf, da gab es Beschlüsse mit Stimmen von CDU, CSU und SPD. Was genau ist denn beschlossen worden?
Künftig sollen Genehmigungen für erneuerbare Energienanlagen wie Windräder und Solaranlagen schneller erteilt werden. Es gibt feste Fristen für Behörden. Umweltverträglichkeitsprüfungen können in bestimmten Fällen entfallen. Das Verfahren läuft zentral sowie digital. Ziel ist es, Planungszeiten zu verkürzen und den stockenden Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen.
An dem Vorhaben gab es jetzt aber auch Kritik, unter anderem vom Umweltverband NABU. Was hat der denn zu kritisieren?
Ja, vor allem Naturschutzverbände warnen, dass der Schutz von Natur und Artenvielfalt unter die Räder kommen könnte. Wenn Prüfungen verkürzt oder ganz gestrichen werden, könnten Windräder auch dort entstehen, wo seltene Tiere leben oder wichtige Lebensräume bestehen. Zudem befürchten sie, dass die Behörden durch neue Vorschriften eher überlastet werden statt entlastet.
Haben Sie denn auch Vorschläge, wie es besser gehen könnte?
Schnellere Verfahren sind wichtig, das ist klar, aber sie müssen gut geplant sein. Digitalisierung kann helfen, unnötige Bürokratie abzubauen, aber ökologische Fachkompetenz darf nicht ersetzt werden. Es braucht klare Standards, wo gebaut werden darf und wo nicht. Nur wenn Klima- und Naturschutz zusammen gedacht wird, gelingt die Energiewende dauerhaft und mit breiter Akzeptanz.
Da ist also wahrscheinlich noch ein Stückchen Weg zu gehen. Dir erstmal vielen Dank bis hierhin für die Einschätzung. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du dabei warst.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich schon mal perspektivisch für die Zeit nach den Ferien einen Termin zurufen. Am 15. September findet der Immobilientag der Börsenzeitung statt. Energieeffizientes Bauen und gesetzliche Vorschriften sind dann natürlich auch große Themen. Los geht's am 15. September ab 9.30 Uhr hier in Frankfurt. Und wir hören uns vorher aber nochmal wieder die nächste Episode Nachhaltiges Investieren. Die gibt es am 7. August. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.